Deutschlandfunk Interview.
Die gezielte Tötung von Ismail Haniyeh, Hamas. Zuvor ein Anführer der Hisbollah in einem Vorort von Beirut. Beide sind ausgeschaltet worden. Beide sind gezielt getötet worden. Unter anderem nach den getöteten Kindern auf den Golanhöhen an diesem Wochenende. Am Telefon ist nun der Nahostexperte und Publizist Michael Lüders, der seit einigen Monaten Mitglied im Vorstand des BSW ist. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Müller. Hallo.
Herr Lüders, hat die israelische Armee das jetzt gezielt gemacht, auch weil sie es schon immer gekonnt hätte und jetzt einen Grund dazu gefunden hat?
So kann man es sagen, in der Tat. Man muss sich die Strategie der israelischen Regierung und der israelischen Armee vor Augen führen. Schon unmittelbar nach dem 6. Oktober war es insbesondere Verteidigungsminister Yoav Gallant, der empfohlen hatte, dass Israel seine Feinde ein für alle Mal ausschalte, nicht allein die Hamas, sondern auch die Hisbollah im Libanon und perspektivisch natürlich auch den Iran. Aber dafür brauchen die Israelis die Unterstützung der USA. Das können sie alleine nicht bewerkstelligen. Es sieht so aus, als ob die iranische Führung im Augenblick bemüht sei, den Konflikt zu internationalisieren, die USA doch irgendwie hineinzuziehen in diesen Krieg gegen den Iran, um die eigenen Widersacher endgültig auszuschalten.
Hat Washington grünes Licht dazu gegeben jetzt?
Indirekt schon, denn der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zu Protokoll gegeben, dass man Israel im Fall einer militärischen Konfrontation zur Seite stehen werde. Es ist auch interessant, dass er, wie auch eine Pressesprecherin des Weißen Hauses, darauf hingewiesen hat, wir glauben nicht, dass ein breiter Krieg unvermeidlich ist. Wenn man es so formuliert, dann schließt das ja die Möglichkeit ein, dass es einen solchen Krieg geben könnte. Die USA, wie gesagt, haben im Grunde genommen den Israelis grünes Licht gegeben. Sie wollen natürlich nicht den umfassenden Krieg, sie wollen auch nicht, dass Beirut umfassend zerstört wird. Aber im Prinzip weiß die israelische Führung schon, dass sie tun kann, was sie für richtig hält. Und natürlich weiß die Regierung Netanyahu auch, dass jetzt Wahlkampf ist in den USA. Und dementsprechend haben sie wirklich weitgehend freie Hand, um im Libanon gegen die Hisbollah und gegen den Iran vorzugehen.
Wenn Sie sagen, Herr Lüders, die amerikanische Administration und Regierung hat kein Interesse an einer Ausweitung des Krieges, hat die israelische Regierung in dieser politischen, spezifischen Konstellation Interesse an einer Ausweitung des Krieges?
Die israelische Regierung ist hier gespalten und die Militärführung ebenso. Es gibt hier nicht nur eine Meinung. Es gibt solche, die davor warnen, den Krieg auszuweiten, weil man ja schon mit der Hamas militärisch nicht wirklich klarkommt. Nach unendlichen Verlusten auf palästinensischer Seite und der weitgehenden Zerstörung des Gazastreifens ist ja die Hamas als Kampfformation immer noch präsent und aktiv. Und die Hisbollah ist ja ein ganz anderer Gegner. Die sind viel besser aufgestellt, haben ganz andere Waffen, mit denen sie jeden Winkel Israels erreichen können. Aber nichtsdestotrotz, der Premierminister Netanyahu ist natürlich ein Getriebener. Er weiß, dass sein politisches Leben davon abhängt, dass dieser Krieg nach Möglichkeit noch lange fortgeht. Denn sonst würde es Neuwahlen geben und möglicherweise eine juristische Verfolgung seiner verschiedenen Verstöße und Verfehlungen. Also er hat ein Interesse daran und insbesondere auch Verteidigungsminister Yoav Gallant, gegen die erklärten Feinde Israels vorzugehen und das mit großer Massivität. Nur es weiß niemand, wie jetzt die Reaktionen ausfallen und das kann noch sehr, sehr unangenehm werden.
Reden wir über diese Sanktionen. Ich frage vorher noch einmal über nach den Rahmenbedingungen, Herr Lüders. Welche Bedeutung hat das, dass dieses Attentat, dass diese gezielte Tötung auf Haniyeh in Teheran stattgefunden hat?
Ja, das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die israelische Führung konkret kein Interesse daran hat, sich mit der Hamas ins Benehmen zu setzen. Es gab ja seit Wochen Verhandlungen mit der Hamas in Katar über die Freilassung der israelischen Geiseln und Ismail Haniyeh war der Chef, der Leiter des politischen Flügels der Hamas und er hat in Katar diese Verhandlungen für die Hamas maßgeblich geführt. Das ist also kein gutes Zeichen für die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln. Und indem man Ismail Haniyeh nun in Teheran tötet und ermordet, hat man natürlich auch ein Signal an den Iran gesendet. Er ist ja ermordet worden kurz nach der Einführung des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian, der gestern in sein Amt eingeführt wurde. Und dabei bei seiner Amtsanführung hat Pezeshkian betont, dass er um bessere Beziehungen zum Westen und einen Dialog mit dem Westen bemüht ist und diesen anstrebt. Und das offenbar will die Regierung Netanyahu um jeden Preis vermeiden, denn der Gegenschlag wird kommen und dementsprechend die Konfrontation sich fortsetzen. Und das wird nicht die Wiederannäherung des Irans zum Westen befördern.
Um da nochmal nachzufragen, könnte es auch umgekehrt interpretiert werden? Könnte es auch umgekehrt ein Zeichen sein, dass Israel kein Interesse hat an einer größeren Eskalation durch diese beiden gezielten Tötungen, bei denen es nicht viele, in Anführungszeichen, nicht viele Opfer gegeben hat?
Das könnte man so interpretieren, in der Tat. Aber nichtsdestotrotz weiß man natürlich auch auf der israelischen Seite, dass der Gegner, den man ins Visier nimmt, diese Dinge nicht einfach ungeschehen lassen wird. Es muss, wenn man die Gesetze der Geopolitik und die Gesetze von Schlag und Gegenschlag sich vor Augen führt, eine iranische Antwort geben auf diese israelischen Angriffe. Und dementsprechend weiß im Augenblick niemand so genau, was geschieht. Denn wenn jetzt die Hezbollah, was sehr wahrscheinlich ist, Israel mit einer weiteren Rakete beschießt und die wiederum Tote zur Folge hat, dann gibt es Tit for Tat und dieser Konflikt wird sich immer weiter fortsetzen. Also man muss es ganz klar und deutlich sagen, die Region steht am Abgrund. Es gab immer wieder schwierige Phasen im Nahen Osten, auch gewalttätige Phasen und Kriege. Aber so brandgefährlich, wie die Situation hier und heute sich darstellt, war die Lage im Nahen Osten seit Jahrzehnten nicht. Es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Vor allem, was man meistens nicht vor Augen hat, es ist ja nicht so, dass der Iran isoliert auf der Welt wäre. Der Iran hat mächtige Verbündete gefunden. Wenn es also eine Eskalation mit Israel geben sollte, dann könnte sich perspektivisch Russland und China zumindest indirekt auf die Seite Irans stellen und die USA und mit den USA der Westen auf die Seite Israels. Wenn man sich dieses Szenario ausmalt, dann wird einem schon recht schummrig. Und es gibt keinerlei diplomatische Initiativen, diesen Konflikt zu entschärfen. Es gibt jedenfalls keinerlei Druck auf Israel, weder seitens der USA und schon gar nicht seitens Brüssels, geschweige denn Berlins.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Gibt es Mächte, gibt es Regierungen, die jetzt Einfluss ausüben könnten, das Ganze doch irgendwie in zumindest friedlichere Bahnen zu lenken?
Naja, dann müssten die Amerikaner eine klare Botschaft an die israelische Regierung senden. Das tun sie aber nicht. Es ist, wie gesagt, Wahlkampf und beide Seiten wollen sich hier jetzt nicht als Gegner Israels in Anführungsstrichen zu erkennen
geben. Aber ist nicht Netanyahu klar darauf angesprochen worden bei seinem Besuch im Weißen Haus?
Mit Sicherheit wird man Netanyahu gesagt haben, wenn du eskalieren willst, wenn du Vergeltung üben willst, dann überspanne den Bogen nicht. Wir brauchen jetzt keinen weiteren Krieg. Aber wenn man die Entscheidung darüber letztendlich der israelischen Führung überlässt, also der Regierung Netanyahu, die durchsetzt ist mit Ultrarechten und Rechtsextremisten, dann ist das natürlich ein sehr gefährliches Szenario. Und die Hezbollah, das unterschätzen die meisten hierzulande und möglicherweise auch viele Israelis, sind militärisch in der Lage, Israel großflächig zu zerstören. Es würde also die ersten Opfer dieses Krieges, wenn es den dann gibt, einen größeren Krieg, wäre der Libanon, wäre Israel mit unendlich vielen Toten auf beiden Seiten, zerstörte Länder, auch Israel wäre in weiten Teilen zerstört, die Wirtschaft dort würde kollabieren. Es ist ein Albtraum-Szenario, das kann man sich nicht wirklich ausmalen. Der Kern des Konfliktes ist die ungelöste Palästina-Frage. Darauf läuft es hinaus. Es gibt keinen palästinensischen Staat, es gibt keine Perspektive für einen palästinensischen Staat. Und es ist nicht nur Geopolitik, die dazu führt, dass der Iran die Hezbollah unterstützt, sondern auch das tief empfundene Gefühl breiter Teile der Bevölkerung in der arabisch-islamischen Welt, dass das nicht geht, was Israel hier anrichtet im Gazastreifen, und man ist empört über die westliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Sterben dort. Und deswegen ist die Bereitschaft von zehntausenden Menschen, zu den Waffen zu greifen, im Libanon, in Palästina, gewaltig.
Greifen wir das Stichwort auf, die arabische Welt. Welche Rolle spielt die arabische Welt? Die arabische Welt kann ja auch, unterstelle ich jetzt einmal, kein Interesse an einer Eskalation haben. Und die arabische Welt hat ja auch politisch große Schwierigkeiten, große Probleme mit Teheran.
Das kann man laut sagen. Und die arabische Welt ist erstens uneins und zweitens ist ihre politische Führung ohnehin gewillt, die Palästina-Frage geopolitischen Erwägungen zu opfern, der Normalisierung mit Israel zugunsten guter Beziehungen zu den USA. Die USA und Israel versuchen ja, die arabischen Staaten in ein Bündnis gegen Iran zusammenzuführen. Das ist gescheitert durch den 7. Oktober und die israelischen Reaktionen darauf, die vielen Toten im Gazastreifen. Und das ist auch der Grund, warum es keinen Friedensvertrag bislang gibt zwischen Saudi-Arabien und Israel. Die arabischen Länder sehen das mit großer Sorge, was hier passiert. Denn kommt es zu einem großen Krieg, sind sie natürlich unmittelbar beeinträchtigt und werden möglicherweise selber zumindest Kollateralschäden zu ertragen haben. Und man soll auch nicht unterschätzen, wenn es zum großen Knall kommt in der Region. Das bedeutet, dass die Energieversorgung in weiten Teilen der Welt, auch in der westlichen Welt, massiv in Mitleidenschaft gezogen werden wird. Deutschland importiert bekanntlich zumindest offiziell kein Erdöl, kein Erdgas mehr aus Russland. Geschieht indirekt natürlich doch. Aber wenn jetzt auch noch der Nahe Osten als Lieferant ausfällt, dann wird es für die hiesige Wirtschaft sehr, sehr eng.
Der Nahost-Experte und Publizist Michael Lüders bei uns im Gespräch heute Mittag im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.